Der Volksmund sagt, Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nun, ob das immer so stimmt, das wage ich zu bezweifeln. Eins steht jedoch fest, glaubt man dem Deutschen Kaffeeverband, dann liegt Kaffeetrinken voll im Trend. So hat im Jahr 2013 jeder Deutsche 165 Liter Kaffee getrunken. Damit liegt der Verbrauch höher als bei Mineralwasser mit 140 Litern oder Bier mit 107 Litern. Ihr Lieben, diese Zahlen haben mich ziemlich überrascht. Des Deutschen liebstes Getränk ist nicht Bier, sondern Kaffee. Ich weiß nicht, was ihr euch unter guter Gemeinschaft vorstellt. Meine persönlichen Zutaten für eine gute Gemeinschaft sind erstens Menschen, die ich gerne um mich herum habe, zweitens ein reich gedeckter Frühstückstisch und drittens eine Tasse Kaffee. Das genieße ich. So könnte für mich jeder Morgen starten. Leider ist es bei Romy, meiner Frau, etwas anders. Auch sie genießt natürlich eine gute Gemeinschaft, nur nicht am Morgen zum Frühstück. Sie hat dann immer das Gefühl, dass sie sich einen lauen Lenz macht, bevor sie überhaupt etwas geleistet hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr jedenfalls ist das Kaffeetrinken am Nachmittag lieber. Nun, ich denke, jeder wird so seine Vorlieben haben. Aber so wie es die Zahlen ja auch belegen, für die meisten gehört die Tasse Kaffee einfach dazu. Sie ist Ausdruck von Geselligkeit. Sich auf einen Kaffee verabreden heißt ja eigentlich nichts anderes, als mit jemandem Zeit verbringen zu wollen. Man könnte fast schon sagen, Kaffee trinken ist synonym mit Gemeinschaft. Das haben auch viele Kirchengemeinden erkannt und bieten nach dem Gottesdienst ein Kaffee-Trinken an, so wie bei euch. Und ich freue mich gleich auf den legendären Kaffee von Jürgen. Ich habe mir sagen lassen, den gibt's heute gar nicht. Nun, aber ich denke, ich werde irgendwann dann mal in den Genuss kommen. Ich finde aber, dass so ein Kaffeetrinken eine gute Tradition ist. Es schafft eine besucherfreundliche Atmosphäre, es regt zu guten Gesprächen nach dem Gottesdienst an und vor allen Dingen eins, es fördert das Wir-Gefühl, die Gemeinschaft. Und ich bin mir sicher, wenn es vor 2000 Jahren Kaffee gegeben hätte, dann würden wir darüber auch in der Bibel lesen. Möglicherweise im Zusammenhang mit der Beschreibung über die erste Gemeinde in Jerusalem. Vielleicht so. Und sie trafen sich täglich im Gemeindehaus, feierten Gottesdienste, aßen zusammen und tranken Kaffee. Ganz so steht es da nicht. Eins aber ist sicher. Ein besonderes Kennzeichen der ersten Gemeinde in Jerusalem ist ihre herausragende Gemeinschaft. Und Lukas beschreibt diese Gemeinschaft in der Apostelgeschichte ganz eindrücklich. Ich möchte aus dem zweiten Kapitel die Verse 42 bis 47 vorlesen. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wenn ich an gute Gemeinschaft denke, dann habe ich nicht nur herrlich schmeckenden Kaffee vor Augen, nein, ich denke vor allem an die Gemeinde in Jerusalem. Gerne wäre ich dabei gewesen. Gerne hätte ich diese intensive Gemeinschaft selbst erlebt. Jesus sagte einmal zu seinen Nachfolgern, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Die Liebe und die innige Gemeinschaft sind das Markenzeichen der Gemeinde. Und genau das, was Jesus sich für seine Nachfolger gewünscht hat, ist in der Gemeinde in Jerusalem Realität. Man kann wirklich sagen, sie sind ein Herz und eine Seele. Und genau deshalb besitzt die erste Gemeinde nach außen hin einen ausgezeichneten Ruf. In der ganzen Stadt Jerusalem hat sich herumgesprochen, dass diese Jesus-Nachfolger etwas ganz Besonderes besitzen. Echte Liebe und Gemeinschaft. Jeder ist bei ihnen willkommen. Niemand wird ausgeschlossen. Wer möchte, darf dazugehören, darf auch diese intensive Liebe erfahren. Das Aussehen, die Herkunft, der soziale Stand spielen keine Rolle. Bei uns sieht die Realität heute hier und da leider etwas anders aus. Wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man fest, dass die Kirchen schrumpfen, Skandale und Fehltritte lassen an Glaubwürdigkeit zweifeln. Innerhalb von Gemeinden erleben wir Streit, Uneinigkeit. Viele Menschen wenden sich enttäuscht von der Kirche und vom Glauben ab. Statt also ein Herz und eine Seele zu sein, entzweien sich manche Gemeinden sogar. Und nennen wir es beim Namen, das ist Anti-Werbung. Statt also das hervorzuheben, wofür die Gemeinde steht, machen wir es vielmals kaputt. Statt sich also auf die Kernkompetenz von Gemeinde zu konzentrieren, das heißt, das Evangelium zu verkünden, das heißt, den Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen, stattdessen verstricken wir uns in Nebenschauplätzen, und da muss man sich nicht wundern, dass wir immer mehr an Anziehungskraft verlieren. Ich möchte aber keinen Pessimismus verbreiten heute Morgen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube an die verändernde, an die versöhnende Kraft Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen auch heute noch relevant sind. Unsere Botschaft ist hochaktuell. Und ich denke, wenn wir uns darauf einlassen, dann wird Gott uns heute diese intensive Gemeinschaft schenken, wie sie die ersten Christen in Jerusalem auch erlebt haben. Auch heute dürfen wir ein Herz und eine Seele sein. Wer in seinem Beruf viel mit Teams arbeitet, wer vielleicht in einem Verein ist, ich selber spiele Fußball in einem Fußballverein zum Beispiel, der wird sie sicherlich kennen, die Teambuilding-Maßnahmen. Einige von euch werden diese vielleicht auch aus der Pfadfinderarbeit kennen. Es geht also um Aktivitäten, die eine Gruppe näher zusammenschweißen. Maßnahmen, die einen inneren Zusammenhalt der Gruppe stärken. Immer mehr Unternehmen, Einrichtungen, Vereine entdecken den Wert solcher Maßnahmen und schicken ganze Teams los. Zu solchen Teambuilding-Events nennt man das dann. Ziel ist es, das Wir-Gefühl zu fördern und den Teamgeist zu stärken. Und das wiederum soll sich dann positiv auf das Miteinander auswirken und die Produktivität steigern. Was macht man bei so einem Teambuilding-Event? Die einen bauen ein Floß und lassen sich gemeinsam auf dem Wasser treiben. Andere spielen Schnitzeljagd. Und wiederum andere machen vielleicht ein Seifenkistenrennen. Beliebt ist auch der Bau einer Murmelbahn oder auch Bogenschießen. Es sind Spiele wie auf dem Kindergeburtstag, aber mit großer Wirkung. Mit großer Wirkung, wie Studien belegen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, das Wir-Gefühl wird gestärkt. Und dabei ist die Maßnahme an sich eigentlich Nebensache. Es geht um das Miteinander, das man bei solch einem Event erlebt. In der Sozialpsychologie wird dieser innere Zusammenhalt einer Gruppe mit dem Begriff Kohäsion bezeichnet. Ja, Kohäsion, ein anderes Wort für das Wir-Gefühl, für den Teamgeist. Die Urgemeinde in Jerusalem hatte eine besonders starke Kohäsion, ein besonders intensives Wir-Gefühl. Gerade der Zusammenhalt und die Gemeinschaft ist ihr Markenzeichen. Und ich denke, wir können von diesen ersten Christen in Jerusalem lernen. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Wie haben sie den inneren Zusammenhalt gefördert? Wie haben sie das Wir-Gefühl gestärkt? Das Allerwichtigste, denke ich, ist zunächst einmal ihr gemeinsamer Glaube. Der gemeinsame Glaube. Das ist auch das, was uns heute zusammen verbindet. Unser gemeinsamer Glaube an Gott. Gott selbst ist der Grund, warum sie sich regelmäßig trafen und Zeit miteinander und vor allem mit Gott verbrachten. Genau das ist der Grund, warum auch wir uns heute treffen. Es geht um Gott. Und dabei haben sie ein ganz natürliches Verlangen danach. Sie müssen nicht überzeugt werden, sie müssen nicht herausgefordert werden. Nein, sie haben einen unbändigen Hunger nach dieser Gemeinschaft. Wir sehen, der wichtigste Faktor für das Wir-Gefühl ist Gott selbst. Er verbindet die Menschen zu einer Einheit. Und ich denke, das Wort Teamgeist drückt diese Einheit schön aus. Es geht um einen Geist, den man mit anderen Menschen teilt. Für uns ist das der Heilige Geist, der die Gemeinde seit Pfingsten zu einer untrennbaren Einheit, Gemeinschaft vereint. Zu einem Team. Vielleicht noch schöner, zu einer Familie. Wir sind Schwestern und Brüder im Herrn. Von den ersten Christen lernen wir, wie man diese geistliche Gemeinschaft pflegt. Und ich möchte gerne auf 4 Teambuilding-Maßnahmen eingehen, die wir in dem Text entdecken können, die das Wir-Gefühl enorm stärken. Wir lesen, dass die Gläubigen der Gemeinde von den Aposteln im Glauben unterrichtet wurden. Genau das ist die erste Maßnahme. Das Wir-Gefühl wird durch gemeinsames Lernen gestärkt. Man kann sagen, die Gemeinde ist eine Schule, Gott ist unser Lehrer und unser Lehrbuch ist die Bibel. Das Wir-Gefühl stärken wir, indem wir uns regelmäßig treffen und Gottes Wort zu uns sprechen. Sei es durch eine gute Predigt, durch Andachten, sei es im Bibelkreis oder im Gespräch unter Freunden, zum Beispiel beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Das Format spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wir sind dabei aber nicht nur Schüler. Nein, wir alle sind zugleich auch Lehrer. Wir prägen uns gegenseitig. Wir unterrichten uns gegenseitig. Ihr Lieben, mich fasziniert dieser Gedanke, dass die Botschaft von Jesus Christus schon seit 2000 Jahren von Generation zu Generation weitergetragen werden. Es ist wie ein Staffellauf. Die Generation vor uns hat uns den Stab übergeben und wir werden ihn weiterreichen an die nächste Generation. Wir alle sind ein Teil dieser langen Botschaftskette. Wir haben etwas Wunderbares empfangen und nun sind wir herausgefordert, dieses weiterzugeben. Lasst uns gute Glaubensvorbilder sein. Lasst uns gute Lehrer des Evangeliums sein. Vor allem für unsere Kinder. Das ist die erste Maßnahme, das gemeinsame Lernen. Das zweite, was wir von den ersten Christen in Jerusalem lernen, ist gegenseitiges Helfen. Wir lesen, dass sie alles miteinander teilten. Ihren Glauben, ihre Zeit, ihre Güter und weiteres mehr. Und es ging sogar so weit, dass manche ihr ganzes Hab und Gut verkauften und es der Gemeinde zur Verfügung stellten. Das fordert enorm heraus. Es macht aber eins deutlich, der Glaube schenkt uns eine neue Sicht auf unseren Besitz. Wohlstand ist kein Selbstzweck mehr. Nichts, was man anhäuft, was man hortet, was man versucht zu vermehren. Wohlstand und alle anderen verfügbaren Kapazitäten sind eine Gabe Gottes an uns. Uns anvertraut, damit wir davon leben können, aber auch, dass wir in andere investieren. Gott ist verschwenderisch. Gott gibt gerne. Gott denkt nicht viel darüber nach. Und genauso wie Gott verschwenderisch ist darin, uns Gutes zu tun, dürfen wir verschwenderisch sein mit unseren Kapazitäten, mit unseren Gütern und anderen damit Gutes tun. Dabei geht es aber nicht nur um materielle Sachen, nicht nur um finanzielle Dinge. Und ich denke, dass in unserem reichen Westen das sogar eher die Ausnahme ist. Vielmehr geht es darum, Zeit in andere zu investieren. Sich gegenseitig zu helfen, bedeutet, Mitleid zu haben, da, wo jemand leidet. Trost zu spenden, wo jemand Trost braucht. Rauszuhelfen, wenn jemand gerade in einer Krise steckt. Hilfe anzubieten, wenn jemand Bedarf hat. Zu ermutigen, wo jemand kleingläubig ist. Zuwendung schenken, wenn jemand einsam ist. Es wird sicherlich auch die Situation geben, wo wir hier und da materiell oder auch finanziell helfen, wo jemand in Not geraten ist. Liebe Gemeinde, das macht eine intakte Gemeinschaft aus, wenn man sich einander hilft, wie eine Schicksalsgemeinschaft. Und das Schlimmste, was eine Gemeinde passieren kann, ist Gleichgültigkeit, wenn man sich nicht mehr für den anderen interessiert, wenn der andere einem egal ist. Und Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib, ein sehr schönes Bild, wie ich finde, einem Körper, der aus vielen verschiedenen Gliedern besteht. Wenn eins leidet, dann leiden alle anderen mit. Die Sorgen und Nöte wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren, das macht eine intakte Gemeinschaft aus. Und so sind wir alle herausgefordert, zu geben und barmherzig zu sein, wo es erforderlich ist. Zugleich aber dürfen wir auch empfangen und Hilfe in Anspruch nehmen, wo wir selbst einmal Hilfe bedürfen. Gottes Gemeinde besteht aus Geben und Empfangen. Das beides gehört eng zusammen. Eine dritte Maßnahme, die wir von den Christen in Jerusalem lernen, ist ihre gemeinsame Ausrichtung. Jede Firma, jede Behörde, jeder Verein, jede andere Einrichtung hat Ziele, braucht Ziele. Ohne Ziele hat eine Firma keinen Sinn. Sie besitzt keine Daseinsberechtigung. Niemand gründet eine Firma, wenn er nicht konkrete Ziele damit verfolgt. Genau diese Ziele geben dann auch die Ausrichtung vor, geben den Weg vor, dahin, wo es hingehen soll. Genau so ist es mit der Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde ist Gott selbst. Er gibt seiner Gemeinschaft, gibt unserer Gemeinde Sinn. Er verschafft die Daseinsberechtigung. Umgekehrt würde bedeuten, ohne Gott keine Gemeinde. Ohne Gott macht es keinen Sinn, Gottesdienst zu feiern. Und Eberhard hat es eben schon auch in der Anmoderation erläutert. Das steckt ja schon in dem Wort Gottesdienst drin. Wir dienen Gott. Darum geht es. Sich gemeinsam also immer wieder neu auf Gott auszurichten, das stärkt unser Wir-Gefühl. Das geschieht durch gemeinsame Gottesdienste, so wie wir es gerade im Moment feiern. Besonders wichtig ist auch das Gebet, das Zwiegespräch mit Gott. Wer mit dem Herzen betet, richtet sich ganz automatisch auf Gott aus. Es geht gar nicht anders. Man besinnt sich auf Gott, man konzentriert sich auf Gott. Eine andere Form, die wir hier auch im Text lesen, ist das Abendmahl. Wir denken gemeinsam an das, was Gott durch Christus für uns getan hat, dass er für uns in den Tod gegangen ist, damit wir Leben haben. Außerdem lesen wir, dass diese gemeinsame Ausrichtung der ersten Christen die Gemeinde mit großer Freude erfüllte. Das wünsche ich uns, dass auch wir uns übereinander und insbesondere über Gott freuen können. Dass das unsere Gemeinschaft prägt, diese Freude. Genau diese Freude soll auch nach außen dringen. Und damit wäre ich bei der vierten und letzten Maßnahme, die wir hier im Text entdecken. Das Wir-Gefühl wird gestärkt durch gemeinsames Werben. Werben für Gott, den Glauben und die gute Gemeinschaft. Wenn man sich hier nochmal das vor Augen führt, diese Situation in Jerusalem, dann stellen wir fest, der Schlüssel für die Ausbreitung des Glaubens, des Christentums, liegt in der einzigartigen Gemeinschaft. Das sehen wir hier ganz deutlich in dem Text. Die Gemeinde hatte keine teure Werbung, keine ausgefeilten Marketingstrategien, kein Internetauftritt. Aber sie hatte etwas, das die Menschen um sie herum wie einen Magnet angezogen hat. Sie hatten ein einzigartiges Betriebsklima. Ihre Anziehungskraft war das Liebevolle, das Faire, das ehrliche Miteinander, die gute Gemeinschaft, ihr Markenzeichen. Daran hat man sie in der Stadt erkannt. Es waren schon auch merkwürdige Paradiesvögel, aber ihre Gemeinschaft hat für sie gesprochen. Von überall kamen die Menschen herbei, rannten in die Türen ein und schließlich kamen wegen der guten Gemeinschaft auch viele zum Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Viele Menschen berichten in ihren persönlichen Glaubenszeugnissen, dass die gute Gemeinschaft sie überzeugt hat. Da war eine Gemeinde, die jemanden mit offenen Armen empfangen hat. Da war gute Atmosphäre. Vielleicht war es auch der Kaffee nach dem Gottesdienst, das den ersten Ausschlag gegeben hat. Was es auch sei, die gute Gemeinschaft ist unser Markenzeichen. Wir wollen von der Urgemeinde lernen und in gute Gemeinschaft investieren. Ich bin überzeugt, da, wo wir das tun, wenn wir die Beziehung untereinander und die Beziehung zu Gott pflegen, dann werden wir ganz automatisch auch Werbeträger sein. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, bei uns zu wirken, dann werden wir zwangsläufig Gottes Zeugen sein. Paulus spricht in diesem Zusammenhang auch von der Frucht des Geistes. Das sind alles diese guten Eigenschaften, die aus der engen Beziehung zu Gott hervorgehen. Wir können sie nicht selbst produzieren, nur Gott kann sie in uns bewirken. Der Geist selbst bewirkt bei uns diese Liebe, die wir brauchen, die Freude, den Frieden, die Langmut, die Freundlichkeit und alle anderen Eigenschaften, die unsere Gemeinschaft ausmacht. Und mit genau diesen Eigenschaften werben wir für Gott, werben wir für den Glauben. Unser gemeinsames Werben wiederum stärkt unser Wir-Gefühl, unseren Zusammenhalt, indem wir gemeinsam für unseren Glauben und für unsere Überzeugungen einstehen. Unterm Strich geht es bei all diesen Teambuilding-Maßnahmen nur um eins. Es geht um die Beziehung zueinander und zu Gott. Gemeinderäume, Konzepte, Aktivitäten sind für das Gemeindeleben wichtig. Aber in der Hauptsache geht es um die Menschen. Es geht um die Menschen, die eine gute Gemeinschaft ausmachen, mit Leben füllen. Und eine Gemeinde, die den Blick für die Menschen verliert, hört auf, Gemeinde zu sein. Ich wünsche uns, dass wir in allen Begegnungen miteinander ein Herz und eine Seele sind. Möge der Herr uns segnen mit dieser einzigartigen Gemeinschaft, wie sie die ersten Christen in Jerusalem erlebt haben. Und noch ein letztes kann ich mir nicht verkneifen. Kaffee ist zwar nicht heilsrelevant, aber ich bin überzeugt, dass ein herrlicher Kaffee das Wir-Gefühl und die Gemeinschaft in der Gemeinde bereichern kann. In diesem Sinne freue ich mich auf die persönliche Gemeinschaft mit euch bei einer Tasse Kaffee oder auch gleich bei dem gemeinsamen Grillen. Amen. Gemeinsam beten wir das Agape-Gebet. Ich lade ein, dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, wo ich sie verurteilte und wo ich verächtlich dachte und redete. Vater, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen über meine Geschwister. Negatives über andere erzähle ich nicht weiter. Und wo ich von Unsegen über andere höre, soll es von nun an nur noch ein Anlass zu sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Heiliger Geist, fülle mich bitte mit deiner göttlichen Liebe, dass ich davon überfließe. Nur durch dich wird unter uns das Wunder von Liebe und Einheit wahr. Danke. Amen.